Vor dem ich Ihnen nun sage, wie es dort war, in Johannesburg am 21., möchte ich Ihnen den Text lesen dazu. Der erste Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 1, Vers 18. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Darüber sagt dieses Kapitel noch vielerlei. Im 17. Vers heißt es sogar, dass ich das Evangelium predige, nicht mit klugen Worten, auf das nicht das Kreuz Christi zunichte werde und so weiter. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Und es gibt keine Kraft wie die Gotteskraft. Und es gibt keine Macht, so wie die Macht des Evangeliums und das Kreuz Jesu Christi. Nun, in Johannesburg sind wir schon manches Mal eingeladen worden, um dort das Evangelium zu verkündigen. Aber in dieser Zeit ist es schwierig, um in die schwarzen Gebiete hineinzugehen. Besonders auch in Soweto, war wegen die Unruhen. Sie wissen ja, dass die Schwarzen unter sich Krieg führen und sich gegeneinander umbringen. Darüber werde ich gleich noch mehr sagen. Nun war es uns ein großes Wunder, dass wir in Johannesburg in einem Stadium zu diesen Menschen reden konnten. Vordem war es ein harter Kampf. Wir hatten schon alles organisiert. Da wurde uns gesagt, so, ihr könnt das Stadium nicht mehr haben. Da mussten wir wieder von vorne anfangen, bis alles geregelt war. Dann plötzlich hieß es wieder, ihr könnt es nicht haben. Da mussten wir wieder vorne anfangen. Und als das geregelt war, sagten sie so, ihr könnt es nicht haben, wenn ihr dieses Stadion nicht versichert habt gegen einen Bombenanfall oder Terrorismus. Und das kostet euch 25.000 Rand für einen Tag. So waren da auch Finsternismächte am Wirken. Aber wir haben uns gefreut, als all die Schwierigkeiten überwunden waren. Und dann an dem 21. kamen einige Menschen. Das Fernsehen sagte, es waren circa 15.000. Und in solcher Zeit ist das eine große Menschenmenge. Weil da können manche sich nicht wagen, in den Gottesdienst zu gehen. Dann bekommen sie ein Autoreifen um sich und werden lebendig verbrannt. Das ist ganz, ganz schwierig. Die Menschen werden terrorisiert. Das sind natürlich nicht alle, die damit übereinstimmen. Aber es braucht ja nur 1, 2, 3%, die dahinter stecken und die terrorisieren das ganze Volk. Die haben ihre Streichholzschachtel bei sich und dann machen sie nur so, zeigen sie ihnen die Streichhölze. Das genügt. Dann fürchtet sich jede. Denn muss man das tun, was sie sagen. Wenn man das nicht tut, wer nicht pariert, der wird lebendig verbrannt. Als ich reden musste, geschah etwas Seltsames. Wir saßen schon einige Stunden und warteten darauf. Auch viele Kommunisten waren dazu eingeladen. Und man konnte nicht gut hören. Der Lautsprecher funktionierte nicht gut. Man konnte das Singen nicht verstehen und die Redner nicht verstehen. Ich sagte, Herr, nun bin ich nicht nach Europa gegangen, um hier zu den Menschen zu reden. Und nun können Sie nicht verstehen, was man sagt. Der Herr hat aber Mittel und Wege, als ich aufgerufen wurde zu reden, da kam Wolken und dann goss der Regen. So sehe, dass alle Fernsehleute und Radioleute sagten, sie können das, auch die Amerikaner sagten, das können sie nicht aufs Fernsehen zeigen. Das regnet zu sehr. Und nach einigen Minuten waren wir schon plätschernass und sagten so, jetzt müssen wir warten, bis der Regen aufhört, der hört aber nicht auf. Und dann sagte ich, ich habe eine große Halle gesehen oben. Lasst uns dorthin gehen. Da können wir die Versammlung halten. Und dann sagten einige Männer, das ist eine gute Idee. Dann sind wir dorthin. Und da war ein großer, sehr großer Raum, aber kein Rednerpult, keine Lautsprecher, gar nichts. Nur wenn da einige tausend Menschen sind, dann ist es schwierig, zu ihnen zu reden ohne Lautsprecher. Ich habe mich aber gefreut, denn von Natur habe ich eine laute Stimme. Manche Europäer sagten, der Erlo ist ein Pfingstle. Der redet so laut wie die Pfingstle. Das ist nun nicht vom Pfingstletum, sondern von Geburt an. Der Herr hat wohl gewusst, dass es auch einen 21. geben würde, wo viele Menschen sind, ohne Lautsprecher. Und dann brachten sie einen Tisch, einen großen Tisch und sagten, wir sollten da oben aufstehen und dann reden. Ich sagte, da ist eine Empore, da war eine Empore, so wie hier. Ich dachte, dann steige ich lieber da oben auf. So wie die altmodischen Kirchen, wo die Kanzel da oben ist. Kann man wie eine Schwalbe da oben sein. Sind wir da oben hin und da konnten wir reden. Und alle konnten das gut hören, auch ohne Lautsprecher. Natürlich, nachdem ich fertig geredet hatte, war ich heise und den nächsten Tag musste ich schon nach Europa. Ich sage, ja, was wird nun geschehen in Europa? Meine Stimme ist dabei fast ganz weg. Aber der Herr hat geschenkt, dass er am nächsten Tag doch wieder da war. Ich habe das noch nie erlebt, dass Menschen so empfänglich waren. Die haben vergessen, dass ich weiß war. Die haben vergessen, dass ich nicht schwarz bin. Ich sagte ihnen natürlich, ich begann so, dass ich sehr oft schon gesagt habe, ich bin Liebe, ein Schwarze mit einem weißen Herzen, als ein Weißer mit einem schwarzen Herzen. Natürlich möchte ich auch kein Schwarzer sein mit einem schwarzen Herzen. Das nicht. Aber diese Menschen, die waren so aufgeschlossen und so empfänglich, dass man staunen musste. Natürlich haben wir uns über das Fernsehen und Radio und Zeitungen gefreut, weil da werden ja Hunderte oder Tausende Mal mehr das lesen und davon hören, als die Tausende, die dort zugegen waren. Nach einigen Tagen, wir mussten ja gleich weg, wieder zur Missionsstation und dann gleich die nächsten, da war ein Professor aus Deutschland, den musste ich am nächsten Morgen sehen, am Montagmorgen und dann gleich wieder ins Flugzeug hier nach Europa. Als wir hier ankamen, da sagten sie, uns riefen sie an und sagten, ihr habt keine Ahnung, was am Sonntag geschehen ist. Alle die Comrades, Das sind die jugendlichen Kommunisten, die Genossen. Viele von ihnen sagen, das ist, was wir brauchen. Der Mann muss wiederkommen und sind jetzt schon dabei, um die folgenden Versammlungen zu regeln. Und schon verschiedene andere afrikanische Staaten, die sagen, das ist, was wir brauchen. Gott sei Dank, dass es so viele Menschen gibt in Afrika, die erkennen, dass was wir brauchen, ist das Evangelium Jesu Christi. Leider ist das so, dass manche nicht das Evangelium Jesu Christi bekommen, sondern den Kommunismus. Und das ist einfach der Untergang Afrikas. Ich habe keine Zeit, Ihnen zu sagen, vielleicht kann ich morgen und übermorgen noch etwas sagen. Es hat noch nie solche Not gegeben in Afrika, in manchen Staaten wie heute, wo der Kommunismus herrscht. Das Herz zerbricht. Die Menschen sterben wie die Fliegen. Das Blut, das gießt. Die Menschen haben keine Speise zu essen, haben nicht mal einmal Zeug anzuziehen. Es ist ganz, ganz schlimm, wie es an einigen Orten ist. Da in den Gebieten gehen die Menschen nackt herum. Für sie ist das vielleicht nichts Erschreckendes, das gibt es ja auch in Europa, die FKK nicht. Und auf der letzten Reise waren wir auch an der Nordsee und haben da einige Großmütter gesehen, die nackt herumgingen. Wir waren natürlich erschrocken, aber die Menschen hier sind das schon gewohnt. Aber das ist natürlich nicht göttlich. Der Herr hat den Menschen gekleidet. Aber die haben keine Felle mehr. Die haben sogar keine Baumrinde, ihre Blöße zu bedecken. Die gehen nackt herum. Wenn christliche Versammlungen gehalten werden, kommen nur die Frauen in den Gottesdienst, in die Versammlung und die Mädchen. Und dann kommen nur die Männer und die Jugendlichen, die Jungs, die Buben. Warum? Da gibt es wirkliche Apartheid. Warum? Weil sie nackt sind. Aber das Nacktsein ist ja nicht das Schlimmste. Aber zu verhungern. Nichts zum Essen. Sie können hunderte Kilometer fahren und sehen nicht eine Katze, nicht einen Hasen, nicht einen Hund, nicht einen Vogel. Alles Lebende ist tot. Wenn die Menschen ihr Mittagsmahl kochen, ihr Mittagsessen, und man geht zum Topf, dann findet man nur einen Topf voller Heu und Gras. Das kochen sie. Das muss die Familie essen. Können Sie sich das vorstellen? Ein Topf voller Gras, das die Kühe fressen. Das müssen Sie, davon müssen Sie leben. Was wurde Ihnen versprochen? Freiheit. Paradies auf Erden. Waren alles Lügen. Die Menschen sind enttäuscht heute. Sie sagen, wie ist das bloß möglich? Einige sind unzufrieden mit dem Russen. Sie sagen, die haben gesagt, sie bringen uns das Paradies. Aber nun haben wir kein Essen. Sie haben uns zwar Waffen gegeben, aber die Waffen können wir nicht essen. Marcel, der Leiter von Mosambik, der hat mit den Amerikanern geredet vor einiger Zeit und sagt, wir können die Waffen nicht essen. Wir müssen Speise haben. Herzzerbrechendes gibt es dort. Aber Gott sei Dank, dass es eine Lösung gibt, auch heute noch. Nur, wo einige Menschen regieren, verlieren sie den Halt nicht so leicht. Aber Gott sei Dank, dass es uns noch geschenkt ist in Südafrika, um frei das Evangelium zu verkündigen vom Kreuz. An manchen Orten kann man das nicht mehr. ist es einem nicht mehr geschenkt. Nun sagt unser Text, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber ist es eine Gotteskraft, die wir gerettet werden. Und bei dieser Versammlung in Johannesburg habe ich so etwas vom Kreuz gesagt und gesagt, seht, wir müssen zum Kreuz. Der Weiße muss zum Kreuz. Der Schwarze muss zum Kreuz. Der Braune muss zum Kreuz. Der Inde muss zum Kreuz. Da finden wir uns. Das Kreuz beseitigt die Feindschaft zwischen Juden und Griechen, Kreter und Araber. Es gibt keinen anderen Ort als nur das Kreuz. Und wenn wir uns am Fuße des Kreuzes treffen, wenn wir vom Osten oder vom Westen kommen, wenn wir zum Kreuze gehen, dann finden wir uns da. Dann knien wir nebeneinander. Dann gibt es keine Hautfarbe. Dann gibt es kein Jude. Dann gibt es kein Grieche. Dann sind wir eins. Dann sind wir Gotteskinder. Und das beendigt die Feindschaft. Und Sie wissen, ein Kreuz weist zum Himmel. Das Kreuz weist nach oben. Das verbindet den Menschen auf Erden mit dem lebendigen Gott. Da bekommt man Frieden mit Gott. Da wird die Feindschaft auch zwischen Gott und Mensch oder Mensch und Gott hinweggetan. Da bekommt der Mensch Frieden mit Gott. Es gibt keine andere Lösung, liebe Freunde. Es gibt keine. Wir können machen, was wir wollen. Es gibt keinen anderen Ausweg. Nur übers Kreuz. Da bekommen wir Frieden mit Gott. Das Kreuz weist nach oben und der andere Balken weist zu unseren Mitmenschen. Es gibt nicht so etwas, dass der Mensch ein Verhältnis haben kann mit Gott und nicht ein rechtes Verhältnis mit seinen Mitmenschen. Das ist Lug und Betrug. Solch Christentum ist nur ein böser Schein der Hölle. Wenn ich mit Gott eins bin, dann werde ich eins mit meinem Bruder. Wenn ich eins bin mit ihm, dann wird die Verbindung auch mit meinem Bruder, ob er weiß oder schwarz oder was er auch sein muss, oder wenn er auch zu einer anderen Kirchengesellschaft gehört, das schadet nichts. Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Denn dadurch werden wir mit Gott verbunden und mit unseren Mitmenschen. Frieden mit Gott, Frieden untereinander. Und wo das nicht der Fall ist, wenn der Mensch keinen Frieden hat mit seinen Mitmenschen, hat auch keinen Frieden mit Gott. Das ist nur Heuchelei. Er ist ein Pharisäer und Schriftgelehrter. Ein Heuchler. Wenn es mit Gott stimmt, dann muss es mit unserem Bruder stimmen. Da gibt es keine Bitterkeit. Da gibt es kein Nachtragen. Da gibt es keinen Hass. Sie fahren in die Hölle. Trotzdem, sie sagen, dass sie zum Himmel gehen, wenn es mit ihrem Bruder nicht stimmt. Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen einfach klaren Wein einschenke, sodass Sie es verstehen. Lang genug hat die Christenheit gespielt mit dem Wort Gottes und mit dem Evangelium. Sagen wir, haben Frieden mit Gott und leben mit unserem Bruder wie Katze und Hund. Das gibt es nicht. Der Herr Jesus sagt, am Tage des Gerichts nimmt er den Geringsten, der an ihn glaubt, und sagt, was du dem getan hast, hast du mir getan. Wer ist der Geringste in ihren Augen? Denken Sie mal etwas über nach. Wer ist der Geringste in Ihren Augen? Und der Herr Jesus am Tage des Gerichts, sagte, wird er also richten. Was sie den Geringsten getan haben, haben sie ihm getan. Sie sind kein Zentimeter dem Herrn Jesus näher, als was sie den Geringsten sind. Sie können den Herrn Jesus nicht mehr lieben, als was sie den lieben. Sie können dem Herrn Jesus nicht näher sein, als was sie diesen. Sehen Sie, das ist die Botschaft des Kreuzes, das wir verkündigen in Afrika. Erweckung ist ein frommes Wort ins Spiel in Europa, es sei denn, dass die Europäer zur Besinnung kommen und zur Einsicht und ihre Sache mit ihren untereinander ins Reine bringen. Abderreden aufhören, nicht vergeben, muss verschwinden. Sonst ist das ganze Christentum Luch und Betrug. Nichts anderes als Spiritismus. Im frommen Gewand. So gibt es überall in der ganzen Welt Menschen mit dem christlichen Gewand, mit dem christlichen Kleid. Aber wie wandeln sie? Das Kreuz ist nicht eine Gotteskraft. Eine Gotteskraft, die Frieden schafft mit Gott und Frieden mit dem Mitbruder. Frieden untereinander. Das braucht Kraft. Das braucht Gottes Kraft. Dass man sich gegenseitig inbrünstig liebt. Wie die Gemeinde in Jerusalem ein Herz, eine Seele war. Und vor dem das dann stattfindet, hören Sie, liebe Europäer, auf, um zu beten, um Erweckung und darüber zu reden. Das ist Heuchelei. Sie haben kein Interesse an Erweckung. Wenn es darum ginge, dann täten Sie etwas. Deswegen. Und wenn Sie es ernst meinen, dann lassen Sie diesen Abend nicht vergeblich sein. Fragen Sie sich, ist mein Leben mit Gott ins Reine? Und ist mein Leben mit meinem Bruder ins Reine? Darum sagt der Herr Jesus, wenn du zum Altar kommst und deine Opfergabe bringst und wirst dann, denkst daran, dass der Bruder etwas gegen dich hat, lass die Gabe, versöhne dich mit ihm. Und wenn du dich versöhnt hast, dann bring deine Opfergabe. Wir reden vom Lobpreis. Wir reden von Anbetung. Wovon reden wir nicht alles? Und der Herr sagt, lass das sein, versöhne dich mit dem Bruder. So wirkt das Kreuz. Das ist das Wort vom Kreuz, das denen, die verloren werden und verloren gehen, eine Torheit ist. Aber die Geretteten eine Kraft Gottes, denn das wandelt das und verändert das Leben vollkommen. Können Sie dann verstehen, dass unser Herzen hoch erfreut war, als sogar die Kommunisten, manche Kommunisten, jugendliche Kommunisten sagten, dieses ist, was wir brauchen. Dass auch bei Ihnen eine Gotteskraft ist. Denn Sie suchen ja auch. Manche wenden sich zum Kommunismus, weil sie die Wahrheit nicht finden. Und dann kommt der Mensch dahin und sagt, es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Jesus. Jesus ist nicht der Sohn Gottes. Und dann wird die Tür dem Satan geöffnet. So war es denn in Johannesburg. Die Christen in Südafrika, die sagten uns, bitte, übertraget unsere Grüße, sagt den Europäern, dass wir vielmals grüßen lassen und dann, dass sie doch an uns denken im Gebet. In Afrika ist es heute so, dass es nicht leicht ist, dem Herrn Jesus zu folgen, besonders in schwarzen Gebieten. In weißen Gebieten ist das anders, aber in den schwarzen Gebieten ist es so. Das können manche Europäer nicht verstehen. Aber Sie werden es jetzt verstehen, wenn ich es so sage. Es gibt viele Europäer, die heute sagen, der Narzissmus war nicht gut. Hitler war ein Diktator, das war nicht gut. Sie verdammen das. Aber sie unterstützen das in Afrika. Das ist, was heute vorhanden ist in Afrika. Wissen Sie, dass es Kinder gibt, die nicht in die Schule dürfen, wenn sie nicht zur Partei gehören? Wissen Sie, dass es Kinder gibt, wenn sie nicht bereit sind, ihre Treue dem Führer zu schwören und sagen, wir folgen ihm bis in alle Ewigkeit? Die können nicht in die Schule und die werden geschlagen, die werden geprügelt, aber alles im christlichen Gewand. Und manche in Europa sagen, das sind gute Christen, die fördern das Evangelium, solche Menschen. Und senden ihre Gelder und unterstützen die Menschen. In einer Schule waren mehrere Kinder. Wenn man in die Schule geht, muss man nicht Heil Hitler sagen, sondern die Faust dem lieben Gott zeigen. Und wenn das Kind nicht dazu bereit ist, dann wird es geprügelt. Dann heißt es, du bist ein Verräter. Warum stehst du nicht zu deinen Leuten, zu deiner Tradition? Dann sagen sie, nein, wir sind Christen. Dann heißt es, oh, ihr geht mit den Weißen. Ist das, was ihr tut? Dann kommt ihr um. Dann verbrennen wir euch. Und das ist eine kleine Sache für sie. Einen Menschen zu verbrennen, einen Menschen zu töten. Sie haben in diesen vergangenen Tagen einen erwachsenen Menschen lebendig begraben. Waren bei einer Beerdigung und sollten jemanden beerdigen. Und da sagte eine, dieser Mann ist ein Verräter. Der stellt sich zu den Weißen. Der ist uns nicht treu. Dann haben sie ihn gepackt, ins Grab geworfen und lebendig begraben. Als die Polizei kam, um nachzugraben, da war ich schon tot. Aber das ist nicht so schlimm, wie lebendig, vielleicht nicht so schmerzhaft, wie lebendig verbrannt zu werden. Nun, diese Kinder waren in der Schule und sollten denn mitmachen. Sie sagten, nein, wir können nicht, wir sind Christen. Da wurden die Kinder geschlagen. Aber sie sagten, nein, wir können nicht. Da sagte er, nun singt doch diese Lieder. Die nehmen Gesangverse und Teile aus der Bibel und nehmen den Namen Jesu weg und stellen anstatt den Namen des Führers. Das wird gemacht. Wiederum sage ich, und europäische Christen sagen, es ist was Gutes. Man kann das nicht fassen. Wie ist das bloß möglich? In einer anderen Schule waren kleine Kinder allein, aber die bekannten sich frei und fröhlich zum Herrn Jesus. Da sagt der Hauptlehrer, seid ihr nicht bereit, um mitzumachen? Nein, sagten sie, wir sind Christen. Sagt so, dann stellt euch in eine Schlange, da müsst ihr alle geprügelt werden. Und dann wurde eine nach dem anderen geschlagen. Da war ein kleines Mädchen. Die erzählte uns, die war drittletzte in der Reihe. Und sie sagt, eine nach dem anderen wurde geschlagen. Und das kleine Kinderherz, das schlug. Und sie sagt, im Herzen habe ich gebetet, Herr Jesus, du hast den Daniel aus der Löwengrube gerettet. Rette auch mich. Und dann einen Schritt näher, bis sie nun an die Reihe war. Und als sie an die Reihe kam, da warf der Lehrer seine Hände hoch, sagte, so, jetzt bin ich zu müde und zu matt, ich kann nicht mehr weitermachen. Da hat der Herr den Schrei des kleinen Kindes gehört. Ist der Herr nicht wunderbar? Er lässt uns nicht versuchen, über unser Vermögen. erfreulich, um zu sehen, wie der Herr die Seinen beisteht. Aber immer ist es nicht so, sehr oft müssen sie auch in den Tod. Wir danken dem Herrn, wie er immer bei den Christen eingegriffen hat. Wenn Menschen geschlachtet wurden, Stücke Fleisch aufgesucht, den Sack und dann verbrannt mit dem Eigentum, das ist so. Wenn einer ein schöneres Haus hat als der andere, dann sagen sie, wie kommst du dazu, dass du ein schöneres Haus hast als wir? Dann wird das Haus verbrannt. Wenn einer einen Wagen hat, dann sagen sie, wie kommt es dazu, dass du einen Wagen hast und wir haben keine? Der Marxismus sagt doch, alle soll gleich sein. Dann werden die verbrannt. Wenn einer reicher ist als der andere, dann ist das Verbrechen, dass er reicher ist. Dann sagen sie, wo hast du das Geld hin? Dann wird er umgebracht. Und so werden Städte verwüstet. Da sind in dieser Zeit schon über 800 Menschen lebendig verbrannt worden. Es kann auch sein, dass es mehrere gibt, aber man nicht davon weiß. Verzeihen Sie, manche fragen uns und sagen, erzählt uns doch etwas. Alles, was wir sehen, ist das, was wir aufs Fernsehen sehen und in den Zeitungen. Sagt uns doch etwas davon. Sie kennen wohl Mandela, das ist ein Mann, der schon viele Jahre im Gefängnis ist. Seine Frau heißt Winnie Mandela. Die ist nun Leiterin an seiner Stadt. Die hat vor einigen Tagen gesagt, oder einige Zeit, es war der 13. April 86, sagte Frau Mandela, mit unseren Streichhölzern und unseren Halskrausen, das sind die Reifen der Autos, werden wir dieses Land befreien. Die ganze Welt, die schreit Freiheit. Die Menschen sollen nicht unterdrückt werden, sollen frei sein. Wissen Sie, was das bedeutet? Für den Schwarzen, wenn es Freiheit ist, dann sei es Freiheit zum Ahnenkult. Freiheit, neulich war eine politische Versammlung, da sagte der Redner, wie gut, dass bald wir Freiheit haben, dann können wir so viele Frauen haben, wie wir wollen. Dann haben unsere Zauberer und Hexen die gleichen Rechte wie die Ärzte. Dann können unsere Hexen und unsere Zauberer in die Spitäle hinein und dort praktizieren wie der Facharzt. Dann können wir wieder unseren Ahnenkult treiben. Denn es sind die Missionare, die gekommen sind, die uns alles verdorben haben. So sieht es aus. Darum sind die schwarzen Christen so enttäuscht heute. Der eine Bruder sagte in diesen Tagen an einem Ort, wir sind so dankbar, wir waren traurig, dass Sie Europäer uns im Stich gelassen haben. Aber wir sind so dankbar, dass es doch Europäer gibt, die uns Christen beistehen und uns Christen nicht den Finsternismächten ausliefern. Ich möchte nun etwas sagen über die Menschen, die lebendig zum Opfer fallen, bei lebendigem Leibe verbrannt werden. Das geht so vor sich. Das vor Todesangst schlottende Opfer wird von seinen Mördern eingefangen. Es kann zu irgendeiner Zeit sein. Sie können auf der Straße gehen, dann sagt einer plötzlich, hier ist ein junges Mädchen, hier ist ein junger Mann, der muss verbrannt werden. Häufig werden ihm dann beide Hände als erste Maßnahme gegen in eventuellen Widerstand abgehackt. Andernfalls wird Stacheldraht verwendet, mit dem die Handgelenke des hilflosen Opfers zusammengeschnürt werden. Der zweite Punkt. Ein alter Autoreifen wird den Opfer über die Schultern gestreift und mit Benzin oder mit Diesel getränkt. Diesel haftet nach der Entzündung besser auf der Haut und ist deshalb begierte. Dann der dritte Punkt. Der Treibstoff wird mit Streichhölzern angezündet. Normalerweise wird das Opfer gezwungen, seine eigenen Halskrause im Brand zu setzen, wenn die beiden Hände nicht abgeschlagen sind. Das Vorzeigen mit Streichhölzern, wie ich schon sagte, ist ein Weg, mit dem sich die Comrades, die Genossen in den Townships, Respekt verschaffen. Der Treibstoff entzündet den Reifen, der in kurzer Zeit eine Temperatur von 400 Grad Zentigrad bis 500 erreicht. Der brennende Reifen qualmt heftig. Die entstehenden Kohlenstoffgase erreichen eine Temperatur von ca. 300 Zentigrad. Beim Einatmen zerstören sie das Luftröhren- und Lungengewebe des Opfers. Der schmelzende Gummi des Autoreifens läuft an Hals und Körper des Opfers entlang und brennt sich tiefe und tiefe in das Gewebe ein. Der Reifen kann von Umstehenden nicht mehr entfernt werden. Wasser ist ungeeignet zur Löschung. Das Opfer ist nun ein noch lebender Leichnam. Bis zum Eintritt des Todes können 20 Minuten vergehen, während sich das Opfer vor Schmerzen windet. Stehen die Comrades herum, lachen und machen sich lustig. Familienmitglieder des Opfers versuchen häufig vergeblich, ihr Kind oder ihren Ernährer zu retten. Die Comrades wissen, dass das nicht möglich ist. Der geschmolzene Gummi gleicht kochendem Tier und kann nicht mehr von dem versenkten Fleisch getrennt werden. Alleine vom 1. März 1986 bis zum 5. Juni wurden 172 schwarze Menschen mittels der beschriebenen Methode umgebracht. Das bedeutet einen Durchschnitt von 2 Halskrausen am Tag. Jeden Tag. So herrschen die Terroristen dann in diesen Gebieten. Aber Gott sei Dank für das Evangelium und das Wort vom Kreuz, dass auch unter diesen Menschen und solchen Umständen neues Leben wird, dass sich diese Menschen bekehren und dann Verkündiger des Evangeliums werden. Darum sagen die Christen in Afrika, beten Sie doch weiter, dass die Erweckung und das Feuer des Evangeliums mehr brennt als die Gummireifen. Und dass das Evangelium siegen wird. Wir haben das Vertrauen, dass das geschehen wird. Aber das sind Mächte im Werden und Mächte beschäftigt, die darauf aus sind, um das zu verhindern. Und lieben Freunde, ich kann Ihnen dieses sagen, wenn in Afrika das Kreuz Jesu Christi nicht siegt, dann wird es schlimm sein. Aber vergessen Sie nie die Worte Lenins. Lenin hat gesagt, Wer den Südpunkt Afrikas beherrscht, der beherrscht die Welt. Wenn Südafrika dem Kommunismus fällt, dann geschieht das auch in Europa. Und das hat Lenin schon vor vielen Jahren gesagt, zu seiner Lebzeit. Und Karl Marx, seine Schwester, hat in Südafrika gelebt. Ihr Mann war dort. Und die haben gesagt, als Ziel wollen wir Südafrika haben. Denn wenn wir Südafrika regieren, dann regieren wir die Welt. Und ein Kommunist sagte mir, ihr Christen hättet die Welt erobern sollen mit dem Evangelium Jesu Christi. Ihr habt aber schauderhaft versagt. Nun werden wir Kommunisten das tun. Ob es ihnen gelingt, wissen wir nicht. Sie können nur so weit, wie der sagt, sein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit. Nicht einen Stüttel weiter können sie gehen. Und wenn Gott nicht dazu Ja sagt, dann wird es ihnen nicht gelingen. Aber nur so weit, wie Gott es zulässt. Lieben Freunde, sind Sie sich bewusst, wie spät es ist auf Gottes Uhr, was Gottes Zeit ist? Heute sollte es kein halbe Christen mehr geben, sondern nur ganze Christen. Heute sollte es keine lauen Christen mehr geben. Womit beschäftigen wir uns? Oft benehmen wir uns wie die Hunde, die sich untereinander beißen und zerreißen. Und das Reh und der Hase, der läuft weg. Der Satan, der lacht sich in seine Faust und sagt, schaut euch mal die Christen an. Was haben die Amerikaner mal in Vietnam gemacht? Die haben ihre eigenen Soldaten bombardiert und geschossen. Da lachen die Feinde rüber und sagen, das können nur die Amerikaner tun. Nein, das können nicht nur die Amerikaner tun. Darum haben die Amerikaner versagt in Vietnam. Nicht nur die Amerikaner können ihre eigenen Mächte beschießen und bombardieren. Das tut die Christenheit schon wie viele Jahre lang. Das tun die Gotteskinder. Die zerkratzen sich, die zerreißen sich, die kämpfen gegeneinander und stoßen gegeneinander. Dem Teufel können sie nichts Besseres tun als das. Ich möchte Ihnen sagen, erkennen Sie Ihren Feind und machen Sie nicht Ihren Bruder zum Feind und zum Satan. Es soll gegen die Finsternis gehen. Es soll gegen die höllischen Mächte gehen und nicht gegen die, mit denen wir ein Herz und eine Seele sein sollten im Dienste des Herrn. Und dass jeder sich dem Herrn weiht und sagt, die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Viele Menschen sind konfirmiert und vielleicht kennen sie den Gesang. Aber was ist die Konfirmation heute? Was ist daraus geworden? Bei manchen ist es das letzte Mal, dass sie in die Kirche gehen, vor dem sie getraut werden oder beerdigt werden. Das sollte es nicht sein. Mit Leib und Seele sollte ein jeder im Dienste des Herrn stehen. Aber mit diesen negativen Sachen möchte ich nun nicht diesen Vortrag beenden. Positives. Vor unserem Abflug war eine Gruppe aus Israel bei uns. Sie kommen aus aller Welt. Und diese Israeliten sagten, könnten wir mal durchs Spital. Wir haben da ein Spital, da sind keine Ärzte. Es ist nur ein Ort des Gebets. Wenn die Ärzte nicht weiter können, dann senden sie ihre Patienten oder Patientin. Und da gingen wir durch, sagten sie, könntest du uns bitte durchs Spital nehmen, dass sie uns die Kranken anschauen. Und dann bei jedem Kranken fragten sie, ja, wo kommst du her? Was ist los mit dir? Und dann war da eine junge Frau. Ich hatte nicht gewusst, dass sie dort war. Da sind viele Sachen, von denen wir gar nicht wissen, die vor 20 Jahren geschehen sind und wir hören das jetzt erst und einiges haben wir noch nicht gehört. Und ich musste diesen Israeliten übersetzen, was diese Zulu-Frau sagte. Nun möchte ich Ihnen das erzählen. Sie fragten ja, wofür sind Sie hier? Sie sagten ja, ich habe Jesus gefunden. Ich habe Jesus erlebt. Er ist heute noch der gleiche, der er war, als vor 2000 Jahren. Ja, was war denn los? Da erzählte sie uns, dass in 1976 die Ärzte feststellten, dass sie Krebs hatte. Sie musste sich gleich eine Operation unterstellen, wurde operiert. Sie meinte, alles wäre gut gegangen, aber gleich danach schwoll der Bauch in solchem Maß, dass sie wie aufgeblasen war. Dann sagten die Ärzte, sie müssen wieder eine Operation, eine Notoperation machen. Und als sie das taten, sagten die Ärzte, das nützt nichts. Sie sagten, das ist schon inwendig sogar verfault. Sie konnte keine Speise zu sich nehmen. Der Magen, der lief, hatte keine Kontrolle über ihren Magen. Es ging bergab mit ihr. Bis der Facharzt sagte, 3 Monate, das war in 1982, nicht länger als 3 Monate können Sie leben. Ihr persönlicher Arzt sagte, nicht länger als 3 Wochen. Ihre Seite und das eine Bein war schon so geschwollen, dass sie nicht gehen konnte. Sie sandten sie nach einem anderen Hospital. Von da sagten sie, kann nach Haus, um zu sterben. Als sie zu Hause war, da holte der Vater Zauberer, die diese Tochter bezauberten. Aber alles half nicht. Dann hörte sie von der Erweckung, von der Missionsstation. Sie sagte ihrem Vater, Vater, ich habe von einem Ort gehört. Da sind Kreter und Araber zusammen, Juden und Griechen, schwarz und weiß, kein Unterschied. Die versammeln sich dort und glauben an den lieben Gott. Da möchte ich hin. Der Vater sagte, nein, mein Kind, du kannst nicht dorthin. Der Zauberer hat gesagt, dass dein Urgroßvater, der schon längst verstorben war, sehr bös ist mit uns. Wir haben ihm keine Kuh geschlachtet. Und nun müssen wir ihm eine Kuh schlachten, er ist sehr hungrig und durstig. Wir müssen ihm viel Bier brauen. Und vor dem er nicht eine Kuh bekommen hat zum Essen und große Krüge Bier gesoffen hat, wärst du nicht gesund. Der Vater ging, um eine Kuh zu suchen. Die Tochter beschloss sich und sagte, ich gehe zur Missionsstation. Sie kommt von Durban und muss nun circa 120 Kilometer reisen zur Missionsstation. Was geschah? Die Nacht, als sie sich entschied, dass sie dort zur Missionsstation gehen wollte, rührte Gott sie an. Die Nacht hat sie geschlafen. Sie konnte ja nicht schlafen. Sie saß nur, sie konnte auch nicht liegen. Sie konnte nicht atmen. Im Sitzen schlief sie, aber konnte auch nicht schlafen, hatte solche Schmerzen, solche Not. Am nächsten Morgen gelang es ihr, um aufzustehen und herumzugehen. Sie ließen einen Freund kommen, den nahm sie gleich zur Missionsstation. Der Vater kam zurück, fragte, wo seine Tochter war. Sie sagten, die ist weg. Und da wurde er wütend und sagt, warum habt ihr das zugelassen? Die stirbt unterwegs. Die ist zu schwach. Die kommt nie lebendig bis zur Missionsstation. Aber sie kam lebendig dort an. Und als sie dort ankam, sagt ein Mitarbeiter zu ihr, du, was du brauchst, ist Frieden zu machen mit Gott. Du musst zum Kreuze kommen mit deinen Sünden. Sie ist nicht gekommen um Heilung, sondern um ihr Seelenheil. Sie sagt, sie begann vom ersten Tag, um ihre Sünden zu beichten und lieferte ihr Herz und ihr Leben dem Herrn Jesus aus. Er gab sich ganz dem Herrn Jesus. Jeden Tag, sagte sie, wirkte Gott in ihrem Leben und ihrem Herzen. Ihr Leben war ein schmutziges Leben, voller Mist und Dreck. Ein Tag nach dem anderen bereinigte sie ihr Leben. Nach 2 Wochen, gewöhnlich, wir dulden nur, dass die Menschen 2 Wochen lang bleiben, weil zu viele kommen. Nach 2 Wochen müssen sie nach Haus. Dann ging sie nach Haus. Aber ihr Zustand hatte sich schon so gebessert, dass sie schon essen und trinken konnte und normal herumgehen. Sie ging zum Arzt. Der Arzt sagt, was ist bloß los? Was ist mit dir geschehen? Solcher Krebs verbessert sich nicht, sondern verschlechtert sich. Er gab ihr mehrere Tabletten, die Schmerzen zu lindern. Nach 2 Wochen kam sie wieder und bereinigte ihr Leben noch mehr. Und Gott griff ein und heilte sie vollkommen in 82. Jetzt ist es 86. Heute ist gar keine Spur von irgendeinem Krebs in ihrem Leib. Sie ist eine glückliche Mutter ihrer Kinder und Frau ihres Mannes. Ein göttliches Wunder in ihrem Leib geschehen, aber nicht nur in ihrem Leib. Das Größte ist dies in ihrer Seele. Heute ist sie in einem Gebiet der Unruhen ein lebendiges Zeugnis von der rettenden Gnade Gottes. Auch die Comrades können das sehen. Auch die Feinde können das sehen und schütteln den Kopf und sagen, das können wir nicht verstehen. Und so kam diese Frau zum Kreuze, fand Heil und Vergebung ihrer Sünden, wurde geistlich gesund. Und der Herr schenkte ihr auch leibliche Gesundheit. Heute sieht sie wie ein Teenager aus, trotzdem sie eine Frau ist und Mutter der Kinder. Regelmäßig kommt sie zur Missionsstation, um einige Tage dort zu sein, um geistlich gestärkt zu werden. Denn wo sie herkommt, können keine Versammlungen gehalten werden. Da kann sie nicht so frei unter Gottes Wort sitzen. Und so ist ihr Leben ein lebendiges Zeugnis. Vor einiger Zeit, sagte ihr Chefarzt, hörte er von einer anderen Krankenschwester, dass diese Frau noch lebt. Er fragte, wie geht es dieser Person? Da sagt sie, die lebt. Er sagt, nein, du treibst Spott mit mir, das gibt es nicht. Die kann nicht leben, die ist tot. Sie sagt, die lebt. Er sagt, dann sag ihr, dass sie kommen soll zum Spital. Sie hat diese Frau benachrichtigt, die sagte, nein, warte. Ich werde kommen, wenn der Herr die Tür öffnet. Dann sandte der Arzt eine Sozialhelferin, um sie zu holen. Und mit ihr musste sie zum Spital. Die ganzen Krankenschwestern versammelten sich, die Ärzte, sie wurde gründlich untersucht und fanden keinen keine Spur von dem Krebs. Es gibt keine Macht wie die des Evangeliums. So gebraucht Gott dann verschiedene Arten. Ja, wir können sagen in Europa, Wunder brauchen wir nicht mehr. Heilungen brauchen wir nicht mehr. Wir haben Ärzte, wir sind so weit gefördert, unsere Spitäle, das brauchen wir nicht mehr. Und wir können lesen, wir haben das Wort Gottes. Die Wunder, die brauchten die Analphabeten, weil die nicht lesen können. Wir brauchen es aber nicht mehr. Es ist doch tragisch, dass wir das einfach so von uns werfen, nicht? Es gibt aber Zeiten, wo wir es das brauchen. Aber Gott gebraucht dieses in manchen Fällen, wo wir die Menschen nicht mit der Botschaft, mit Worten erreichen können, erreicht Gott sie durch solche Wunde. Und lieben Freunde, es gibt keine Kraft und keine Macht wie die Macht des Evangeliums. Kein Heer, keine Waffen, keine Bomben sind so mächtig wie das Evangelium Jesu Christi, wie das Wort vom Kreuz. Leider ist es manchen zur Torheit geworden und sie schämen sich des. Und darum heißt es, nun schließe ich mit diesen Worten. Paulus sagt, ich sage euch dieses mit Tränen. Manche wandeln als Feinde des Kreuzes Jesu Christi. Ihr Bauch ist ihr Gott. Jehova ist nicht ihr Gott. Unser himmlischer Vater und der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist nicht ihr Gott. Ihr Bauch ist ihr Gott. Eigene Interesse, da kreist das Leben um sich selbst. Da denkt man nur an sich selbst. Da sind wir, was die Kommunisten sagen, jeder ist sein eigen Gott. Wir haben zwar ein Leib, aber keine Seele. Darum können wir umgebracht werden wie die Fliegen. Das schadet nichts. Manche wandeln als Feinde des Kreuzes Jesu Christi. Nun zum Schluss. Erlauben Sie mir, dass ich Sie persönlich anrede. Ich möchte Ihnen auch was mitgeben, nicht nur erzählen von dem, was dort in Afrika geschieht. Wie wandeln Sie als Freund oder Feind des Evangeliums? Darf ich sagen, dass wenn Sie sagen, Sie bekennen sich zu Gott, aber es stimmt mit Ihrem Bruder nicht, dann sind Sie ein Feind des Evangeliums. Wenn es nicht mit Ihren Mitmenschen stimmt und wenn es mit den Mitmenschen sozusagen stimmt und stimmt nicht mit Gott, denn es ist auch alles geistlicher Humbug, dann stimmt es auch nicht. Ist das Kreuz eine Macht Gottes für uns? Sind wir Freunde des Kreuzes oder sind wir Feinde des Kreuzes? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen, ob wir nun in Afrika sind oder in Europa. Fragen Sie sich, Freund oder Feind des Kreuzes Jesu Christi? Lasst uns beten. Herr, dein heilig Wort sagt uns, dass das Wort vom Kreuz manchen eine Torheit ist, aber manchen eine Gotteskraft. Schenke uns, dass es uns nicht Torheit ist, sondern die Kraft Gottes zur ewigen Seligkeit. Amen.